Liebe Geschwister, ich freue mich, das Wort Gottes verkündigen zu dürfen. Ich begrüße auch die, die am Bildschirm zuschauen. Wir hatten begonnen mit der Apostelgeschichte. Die Apostelgeschichte ist ja die erste Geschichte der Gemeinde, als die Gemeinde gestartet hat, begonnen hat. Und wir befinden uns, sie ist verfasst worden, wir befinden uns so um das Jahr 62 nach Christus wurde die Apostelgeschichte verfasst, und zwar von Lukas vom Beruf Arzt und ein hervorragender Geschichtsschreiber, wie wir gesehen haben. Er legt sehr großen Wert darauf, uns genau zu sagen, so hat es sich verhalten, so ist es passiert. Ich habe allem genau nachgeforscht, das hatten wir gesehen. Und ich nenne diese Zeit, wo jetzt die Apostel mit den anderen Jüngern zusammen sind, bevor der Pfingsttag kommt, die Ausgießung des Heiligen Geistes. Ich nenne sie einfach die Zeit des Übergangs, nämlich von der Kreuzigung und der Auferstehung bis zur Ausgießung des Heiligen Geistes. In diesen wenigen Tagen eigentlich, es ist eine kurze Zeit, zwischen Ostern und Pfingsten, in dieser Zeit befinden wir uns gerade. Hier berichtet uns Lukas, was in diesen Tagen geschehen ist. Neben dem, dass er uns berichtet, dass Jesus den Jüngern vielfach erschienen ist, passieren auch noch andere Ereignisse, die wir uns betrachten, die uns aufgeschrieben sind, die für uns auch wichtig sind, um als Gemeinde Jesu zu wissen, wo wir herkommen, wer wir sind, auf was wir beruhen, was unser Fundament ist. Natürlich ist Jesus Christus unser Fundament in jeder Hinsicht. Aber es gibt auch, Jesus hat etwas gestartet, was dann durch seine Apostel und die Jünger weitergeführt worden ist. Und wir sind ein Teil dieses Weges, ein Teil dieser Geschichte. So, wir befinden uns in Apostelgeschichte Kapitel 1, die Verse 1 bis zum Ende des Kapitels. Und ich möchte jetzt in Apostelgeschichte 1, Vers 13b bis Vers 14 zunächst vorlesen. Da geht es um die 12 Apostel. Lukas schreibt uns hier, Apostelgeschichte 1, 13b, wer hier versammelt war in diesem Obersaal, sowohl Petrus als Johannes und Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alphäus, und Simon, der Eiferer, und Judas, der Sohn des Jakobus. Diese alle verharrten einmütig im Gebet mit einigen Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern. Schon in seinem Evangelium zählt Lukas die 12 Apostel an einer Stelle auf. Er wiederholt es hier noch einmal. Er zeigt uns, okay, jetzt fehlt einer. Es ist was passiert in der Zwischenzeit. Aber er zählt uns die Namen noch einmal ganz genau auf. Ich möchte auf einen Punkt kurz eingehen. Mancher von euch hat vielleicht beim Lesen irgendwann schon mal festgestellt, von diesen 11 Namen, die hier genannt sind, ist ein Name in 2 Evangelien komplett anders genannt. nämlich bei Matthäus und bei Markus. Das schauen wir uns einmal an. Matthäus 10,2, die Namen der 12 Apostel, Matthäus 10,2 bis Vers 4. Matthäus 10, 2 bis 4, das für dich, Flo. Die Namen der 12 Apostel aber sind diese: der erste Simon, genannt Petrus, und sein Bruder Andreas, Jakobus, der Sohn des Zebedäus, und sein Bruder Johannes, Philippus und Bartholomäus, Thomas und Matthäus, der Zöllner, Jakobus, der Sohn des Alphaeus, und Lebäus mit dem Beinamen Thaddäus, Simon der Kananiter oder auch Eiferer genannt und Judas Iskariot, der ihn auch verriet. Also das ist jetzt im Evangelium von Matthäus, noch natürlich vor dem Verrat und vor der Kreuzigung, da ist Judas Iskariot noch mitgenannt. Aber ein Name, der hier anders genannt ist, statt bei Lukas, da sagt Lukas hier Judas, der Sohn des Jakobus. Das ist der einzige Name, der tatsächlich anders genannt ist als bei Matthäus. Matthäus sagt an dieser Stelle Thaddäus bzw. Lebäus mit dem Beinamen Thaddäus. Der ist hier genannt, könnte man denken, ist eine ganz andere Person. Im Markus-Evangelium, Kapitel 3, Vers 13 bis 18, da werden auch die 12 Apostel aufgeführt. Und er stieg auf den Berg und rief zu sich, welche er wollte. Und sie kamen zu ihm und er bestimmte 12, die bei ihm sein sollten und die er aussandte, um zu verkündigen und die Vollmacht haben sollten, die Krankheiten zu heilen und die Dämonen auszutreiben. Simon, dem er den Beinamen Petrus gab, und Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, den Bruder des Jakobus, denen er den Beinamen Boanerges gab, das heißt Donnersöhne, und Andreas, Philippus, Bartholomäus, Matthäus, Thomas, Jakobus, den Sohn des Alphaeus, Thaddäus, hier ist nur Thaddäus gesagt, ja, wir hatten gerade bei Matthäus gelesen, Lebäus, mit dem Beinamen Thaddäus, also sehen wir schon, das ist dieselbe Person. Auf jeden Fall bei Matthäus und bei Markus. Simon, der Kananäus und Judas Iskariot, der ihn auch verriet. Bei Lukas im Evangelium hatte ich schon gesagt, da ist wie in der Apostelgeschichte Judas, der Sohn des Jakobus, genannt. In Johannes Evangelium, Kapitel 21, Vers 1 bis 2. Da taucht auch dieser Name auf. Danach zeigte sich Jesus den Jüngern noch einmal am See von Tiberias, nach der Auferstehung. Und er zeigte sich so Simon Petrus und Thomas, der Tüdimus genannt wird, und Nathanael aus Kana in Galiläa, und die Söhne des Zebedäus und zwei andere von seinen Jüngern waren beisammen. Dieser Judas, der hier bei Lukas genannt ist, ist kein anderer als der Lebäus, beziehungsweise Lebäus auch mit Beinamen Thaddäus. Es gab da natürlich auch Leute, die da zwei verschiedene Personen drin sehen möchten, was aber tatsächlich nicht der Fall ist. Es ist, ich habe schon ein paar Zunamen so gelesen, ja, was ganz Normales, gibt es bei uns übrigens auch, fällt uns nur nicht mehr so auf. Viele von euch haben irgendwelche Spitznamen, meistens in der Kindheit und Jugend, mit dem sie gerufen werden, oft gar nicht mehr mit ihrem wirklichen Vornamen. Und es könnte sein, dass dieser Name irgendwo auftaucht, irgendwo niedergeschrieben ist bei euren Freunden, wenn die einen Bericht verfassen über euch und irgendjemand wundert sich dann später, da steht ein ganz anderer Name als da, wenn was weiß ich, jemand anders über ihn berichtet. Ja. Es war sehr gebräuchlich, dass Menschen Zusatznamen im Lauf ihres Lebens bekommen haben, meistens durch bestimmte Eigenschaften, die sie in ihrem Leben gezeigt haben. Und es war übrigens auch bei anderen der 12 Apostel, sehen wir das. Bei dem ersten ist es uns so geläufig, dass es uns nicht mehr auffällt. Simon, genannt Petrus, aber der hat auch noch einen dritten Namen, nämlich Petrus auf Hebräisch, Kephas. Ja. Und wenn da irgendwo steht zum Beispiel Kephas und steht nicht dabei Petrus oder Simon, dann könnte man auch denken, das ist eine andere Person, ist es aber nicht. Wie gesagt, es gibt bei den Aposteln mehrere solche Fälle. Ich sage das so bewusst euch, weil sich auf solche Dinge natürlich gerade Menschen stürzen, die zeigen wollen, dass die Bibel irrt. Ja, aber es ist ganz einfach und auch ganz schlüssig, die Dinge zu erklären. Eine ganz bekannte Person aus der Apostelgeschichte begegnet sie uns auch, wo das auch der Fall ist, ist der Barnabas. Ist es nicht so, dass wir ihn alle unter dem Namen Barnabas kennen? Wer kennt ihn unter dem Namen Josef? Das ist eigentlich sein richtiger Name, heißt Josef. Josef, ein Levit aus Zypern. Der verkaufte auch einen Acker und legte das Geld den Aposteln zu Füßen. So heißt es in der Apostelgeschichte ein Stück später. Und er wurde genannt Barnabas, Sohn des Trostes, weil er diesen Charakter so deutlich entwickelte und zeigte. Auch diese Geistesgabe des Trostes und des Erbarmens. Und wir kennen ihn fast nur unter Barnabas. Aber das ist eigentlich nicht sein offizieller Name. Ja. So, ich denke, damit haben wir das mit dem Namen verständlich gemacht. Das ist häufig der Fall. Außerdem, wenn wir unterstellen sollten, dass hier zwei verschiedene Personen wären, dann wären es 13 Apostel. Nicht wahr? Ja? Dann wären es ja 13 verschiedene Namen. So, ne? Das würde aber voraussetzen, dass Jesus nicht bis 12 zählen konnte. Das ist schon eine Unterstellung an sich, die unhaltbar ist. Ja? Und es würde auch unterstellen, dass Jesus nicht fähig war, wirklich 12, und die 12 ist ja nicht zufällig. Die 12 hat er ausgewählt als, ja, wie will ich sagen, das ist nicht nur symbolisch, sondern das ist real. Die 12 Stämme Israels werden jetzt erweitert auf die ganze Menschheit. Alle sind gerufen, in das Volk Gottes Israel zu kommen, das geistliche Israel, wo natürlich das Natürliche dazugehört. Deswegen ist in der Offenbarung am Ende auch das neue Jerusalem beschrieben. Die Stadt hat 12 Stadttore. Das sind die Namen der 12 Söhne Israels, die 12 Stämme. Und dieselbe Stadt hat die Stadtmauer 12 Ecksteine. Darauf stehen die Namen der 12 Apostel des Lammes. Da sehen wir, dass das Israel, das Natürliche, das natürlich auch das Geistliche sein soll, aber nicht immer war. Ja?
aber trotzdem seine Berufung bleibt durch Gott, dass das in derselben Stadt dazugehört wie die 12 Apostel und die Gemeinde, die sich dann ausgeweitet hat über die ganze Erde und alle Völker und Nationen. Es sind also 12 Grundsteine, 12 Ecksteine im neuen Jerusalem und nicht 13. Jesus hat die ganz bewusst berufen, die 12. Und das sollte uns sicher machen, dass wir auch wissen, dieser Judas, der hier genannt ist, ist kein anderer als der Lebeus bzw. Thaddäus. Warum sind die 12 so oft namentlich genannt? Wir, die später zum Glauben kommen, wir sollen wissen, wer die Augenzeugen waren, die uns alles berichtet haben, das aufgeschrieben ist im Neuen Testament, die uns von Jesus alles mitgeteilt haben, was für unser Heil notwendig ist. Wir sollen genau wissen, das waren genau diese 12. Und Lukas und Matthäus, und die sagen, wir können sie euch namentlich nennen. Die gab es wirklich. Die sind genau die erwählt worden von Jesus selber. Ihr könnt euch hundertprozentig auf ihre Berichte verlassen. Das ist ein wesentlicher Grund, warum sie uns genannt werden, mit Namen. Und nicht nur einmal, sondern mehrfach. Es ist genau nachprüfbar. Darauf legt Lukas so einen großen Wert. Wir sollen wissen, an was wir glauben. Die 12 sind erwählt und berufen und zusammengestellt von Jesus Christus, unserem Herrn selbst. Und sie, diese 12, sind gleichzeitig dann schon auch ein Vorbild für die Gemeinde Jesu, die sich auf sie gründen wird. Denn auch heute noch und seit Pfingsten erwählt der Heilige Geist Menschen und beruft Menschen zum Glauben zu kommen, ihr Leben Jesus zu übergeben. So wie es bei den 12 Jesus, als er auf Erden gelebt hat, selbst getan hat. Heute ruft nicht mehr Jesus, weil er nicht mehr auf Erden ist, aber er ruft durch seinen Geist. Und das ist natürlich viel effektiver. Er ist nicht mehr natürlich begrenzt. Jesus zu seinen Lebzeiten war natürlich begrenzt. Er ist Mensch geworden. Er hat den Himmel verlassen und ist Mensch geworden, und es heißt, er entäußerte sich. Das heißt, er hat im Himmel viel zurückgelassen, was er nicht mitgenommen hat auf die Erde, nämlich seine ganze Fülle der Gottheit. Er ist hier auf Erden, hat er gelebt wie ein Mensch und war natürlich trotzdem Gott, Gottes Sohn. Aber er hat viele seiner Eigenschaften nicht mit auf Erden gehabt. Ja. Und der Heilige Geist, der wirkt jetzt gleichzeitig rund um den Erdball. Und überall, wo du das Evangelium verkündigst und irgendjemand es in Hamburg verkündigt und irgendjemand es in USA verkündigt oder in Brasilien, zur selben Zeit, der Heilige Geist hat da kein Problem. Er nimmt deine Worte und wirkt durch sie in die Herzen der Hörer hinein. Das ist etwas Fantastisches. So, sie sind also ein Vorbild für die Gemeinde Und insofern sehen wir natürlich auch an diesen 12 schon, sie haben sich nicht selbst zusammengestellt. Da ist keiner gewesen, weder der Petrus, noch der Jakobus, noch der Johannes, noch, ich weiß nicht, eine von den 12, der gesagt hat, jetzt suche ich mir 11 enge Freunde, jetzt, ja, und dann stellen wir die Welt auf den Kopf. Nee. Es gibt einen Herrn, der beruft, und das gilt auch heute noch, und er beruft die, die sich auch rufen lassen. Da kommt dann wieder deine hundertprozentige Entscheidung mit hinein. Gott ruft jeden Menschen, da bin ich fest überzeugt. Sei es in Hiob 2 oder 3-mal im Leben. Aber es liegt an dir, ob du dein Leben Jesus unterstellst, ihn als deinen Herrn annimmst. Diesen Ruf annimmst und hörst. Das ist eine Antwort, die gibst du mit deinem Herzen in erster Linie und dann auch sagst du, Jesus, ich will dir gehören. Irgendwann bekennst du das auch mit deinem Mund in der Taufe. Die Taufe ist ja eigentlich das Bekenntnis, das öffentliche Bekenntnis, Herr Jesus, ich gehöre dir. Ja. Wir lesen noch etwas Wunderbares hier in diesem Zusammenhang. Da heißt es, es sind ungefähr 120 versammelt am Pfingsttag dann, aber auch schon hier vorher, die waren also öfters beieinander. Jesu Familie wurde gläubig. Und das ist auch natürlich ein Auftrag, der jedem von uns gilt. Nicht nur für unsere Familie sind wir da, aber auch. Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 14. Diese alle, die aufgezählt worden sind, verharrten einmütig im Gebet mit einigen Frauen und Maria, der Mutter Jesu und mit seinen Brüdern. Sie verharrten mit einigen Frauen, waren sicher welche, die Jesus schon begleitet haben zu Lebzeiten, und Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern. Der Apostel Paulus berichtet uns im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, dass Jesus nach seiner Auferstehung seinem, ich nenne es mal Halbbruder, weil da müsste man genauer drauf eingehen, ob er wirklich Halbbruder ist, aber es wäre jetzt ein Thema, das zu weit führt. Auf jeden Fall sind sie beide von Maria geboren worden, ja. Jesus ist Jakobus seinem Bruder erschienen. Das lesen wir in 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Vers 3. Das kannst du gerne kurz anzeigen, Florian. 15, Vers 3 bis 8. Denn ich habe euch vor allen Dingen weitergegeben, schreibt der Apostel Paulus, was auch ich empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden gemäß den Schriften, dass er begraben wurde, dass er am dritten Tag auferweckt worden ist gemäß den Schriften und dass er Kephas erschien. Hier sehen wir übrigens kein anderer Name genannt dazu. Ja. Wer ist jetzt plötzlich dieser Kephas? Ja. Merkt ihr schon mit dem Namen, ne? Was wir vorhin gesagt hatten. Er dem Kephas erschien und dann den 12. Danach erschien er mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch leben, einige aber entschlafen sind. Danach erschien er dem Jakobus, dann allen Aposteln, zu allerletzt aber ist er auch mir erschienen, mir der Missgeburt, sagt Paulus von sich selbst. Aber er berichtet uns, und das ist uns nur hier berichtet, danach erschien er dem Jakobus. Das ist dieser Jakobus, der Bruder des Herrn Jesus. Ja. Dem anderen Jakobus von den 12 Aposteln, den ist er sowieso erschienen. Ja. Aber es ist hier ausdrücklich genannt, er erschien als dem Jakobus, seinem, sage ich jetzt mal, Halbbruder. Und deswegen ist es auch nicht verwunderlich, ja in gewisser Weise schon, nicht selbstverständlich, aber dass wir ihn plötzlich als Gläubigen vorfinden hier, schon in dieser Übergangszeit. Jakobus war der Älteste von den Kindern von Maria und Josef, die wirklich leibliche Kinder hatten. Und sind mindestens 4 Söhne genannt und einige Töchter, die aber nicht namentlich aufgeführt worden sind. Und Jakobus ist der Älteste nach Jesus. Deswegen hat es natürlich Bedeutung, dass er ihm erschienen ist von den leiblichen Brüdern. Und Jakobus war durchaus nicht immer für Jesus und hat geglaubt, dass sein seltsamer großer Bruder der Messias ist. Er war keineswegs davon überzeugt, auch nicht seine jüngeren Brüder und zeitweise auch Maria nicht. Im Evangelium, ich kann es jetzt nicht auswendig sagen, haben wir es nicht aufgeschrieben, wird uns aber einmal eindeutig berichtet, dass sie ihn regelrecht mit Gewalt heimholen wollten, als er gerade unterwegs war beim Predigen in einem Haus und haben gesagt, er ist von Sinnen, ist es in manchen Bibeln übersetzt, aber was gemeint ist, er spinnt, er ist verrückt, ja, den holen wir jetzt heim. Sie haben sich, weiß nicht, Sorgen gemacht, geschämt, vielleicht eine Mischung aus all dem. Sie haben nicht an ihn geglaubt, jedenfalls zeitweise nicht. Aber hier sind sie unter den Gläubigen, unter den 120 genannt. Und das hat damit zu tun, dass Jesus seinem Bruder Jakobus erschienen ist. Es ist für uns ein ganz wichtiger und wertvoller Auftrag, dass wir auch für unsere eigenen Familien auch Zeugen für Jesus sind. Da sind wir es vor allem, glaube ich, durch unser Leben und nicht durch ein perfektes Leben, aber einfach durch unser Leben mit Jesus, da sind wir Zeugen. Wir müssen nicht perfekt sein, das versucht gar nicht, ja. Sondern einfach, dass wir wissen, wir gehen unseren Weg mit dem Herrn und dadurch sind wir Zeugen. Sei es für unsere Eltern, wenn du jünger bist, sei es für unsere Kinder, wenn du älter bist. Und du tust dadurch einen wichtigen Dienst, wenn du ihnen Zeugnis abgibst durch dein Leben und wenn es die Gelegenheit gibt, auch durch deinen Mund. So, jetzt ist eigentlich die Zeit schon ziemlich fortgeschritten, würde ich sagen. Ich glaube, in den nächsten Schritt gehen wir das nächste Mal rein. Ich möchte euch aber mitgeben, einfach A, seid dankbar für die Fundamente, die wir haben. Die 12 Apostel. Wir wissen, dass wir uns auf Augenzeugen berufen. Wir wissen, dass wir keinen Märchen nachlaufen. Ja. Wenn du das nächste Mal an Ostern jetzt vielleicht den Stern aufschlägst oder den Spiegel oder sonst irgendeine Zeitung, wo wieder irgendetwas drinnen steht von irgendeinem großen Professor, was alles nicht stimmen sollte, dann kannst du das getrost beiseite legen. Du kannst es auch lesen, du brauchst dich nicht davor zu fürchten. Du kannst es aber auch beruhigt beiseite legen, ohne es zu lesen. Wir glauben an geschichtliche Wahrheiten, die sind so passiert. Da können wir uns darauf verlassen. Das ist das eine, was ich dir mitgeben will, einfach dankbar dafür zu sein und dir bewusst zu sein, dass du auf einem festen Fundament stehst. Und das zweite, ja, sag einfach dem Herrn, Herr, benutz mich du für meine Eltern, benutz mich für meine Kinder, was auch immer, in welcher Situation du stehst, bist du jung oder alt, ja. Benutz mich einfach für meine Familie, auch für meine Familie. Wir sind auch Zeugen, wo wir sonst in unserem Leben im Alltag drinnen stehen, sei es in der Arbeit oder wo auch immer. Ja. Aber stell dich einfach da dem Herrn zur Verfügung. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Auftrag, den wir haben. Und Jesus wird nicht persönlich, aber durch seinen Heiligen Geist auch diesen Menschen, denen du Zeugnis gibst, das Zeugnis in die Herzen hineingeben. Ganz bestimmt. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir an dich glauben dürfen. Danke, dass du unser Retter bist, dass wir unser Leben dir anvertrauen dürfen. Danke, du selbst bist der, der uns berufen hat, Herr. Es ist aus Gnade, wir haben es nicht selbst gewirkt. Aber danke auch, dass wir deinen Dienst weiterführen dürfen durch deinen Heiligen Geist in unseren Familien. Und danke, dass du uns ein festes Fundament gegeben hast in den Augenzeugen, in den Aposteln. Amen.